SR Info. Bilanz am Abend.
Sie haben sondiert. Union und SPD haben zum ersten Mal so richtig über eine mögliche gemeinsame Regierung gesprochen. Als Frau aus dem Ausland rein in den deutschen Bürokratiedschungel, wie Betroffene in Saarbrücken bei diesem Wagnis Unterstützung bekommen und der ukrainische Präsident Zelensky beim Dealmaker Trump. Bei dem Deal, um den es heute geht, ist aber noch einiges unklar. Diese und weitere Themen besprechen wir in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Schön, dass Sie dabei sind. Dann ging es doch ganz schnell. Sondierungsgespräche noch innerhalb der Woche nach der Bundestagswahl. Das ist jetzt nicht unbedingt der Standard in Deutschland. Aber es zeigt nach all dem Gezanke im Wahlkampf, dass die beiden potenziellen Koalitionäre, muss man sagen, Union und SPD wohl erkannt haben, um wie viel es geht. Dagmar Pepping mit Eindrücken rund um das erste Treffen heute in Berlin und mit einem Ausblick.
Guten Morgen alle miteinander.
So wortkarg erlebt man Markus Söder selten. Auf dem Weg zum ersten Sondierungsgespräch lässt sich der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident von den wartenden Journalisten nur wenig entlocken, was er von dem Treffen erwartet.
Abwarten.
Ist gut, dass wir uns heute treffen. Sehr gut.
Gut findet das auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist Teil des SPD-Sondierungsteams. Es werde Zeit anzufangen.
Beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Alle müssen sich zusammenraufen und bewegen.
Dann spricht Schwesig, bevor sie in den Fahrstuhl steigt, eine deutliche Warnung aus.
Wenn jetzt die Demokraten nicht die Probleme lösen und es besser machen als die Ampelregierung, dann werden die krassen AfD-Ergebnisse aus dem Osten auch im Westen ankommen.
Das Treffen hinter verschlossenen Türen in einem Gebäude des Bundestages soll ein erstes Abtasten sein, heißt es. Kameras, Mikrofone, Beobachter sind unerwünscht. Vertraulichkeit ist Trumpf. Nicht einfach in einer so großen Runde, denn Union und SPD schicken jeweils 9 Vertreter. Angeführt werden die Delegationen von den 3 Parteivorsitzenden. Friedrich Merz, Markus Söder und Lars Klingbeil. Der 47-jährige Klingbeil ist seit Mittwoch, seit seiner Wahl zum neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden, der starke Mann bei den Sozialdemokraten. Trotz des desaströsen Abschneidens seiner Partei bei der Bundestagswahl. Klingbeil hat im Laufe der Woche mehrfach betont, dass es für eine Regierungsbeteiligung der SPD keinen Automatismus gebe. Wahlsieger Friedrich Merz wiederum drückt aufs Tempo. Möglichst noch vor Ostern soll das schwarz-rote Regierungsbündnis stehen, wenn es nach Merz geht. Keine leichte Aufgabe, auch angesichts der atmosphärischen Unstimmigkeiten zwischen beiden Seiten, auch in den Tagen nach der Wahl. Vertrauen und Verlässlichkeit, darum gehe es jetzt, sagt Manuela Schwesig vor Beginn der Gespräche.
Wir sollten nicht so oft darüber sprechen öffentlich, wo unsere Unterschiede liegen, sondern man muss jetzt nach Gemeinsamkeiten suchen. Ich habe selber 13 Jahre große Koalition regiert, im Bund, im Land. Und ich bin zuversichtlich, dass es geht. Ich kenne Gemeinsamkeiten, ich kenne auch die Unterschiede.
Ein möglicher Knackpunkt auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung, die schwierige Haushaltslage. Deshalb stößt gegen Mittag überraschenderweise Finanzminister Jörg Kukies zu den Sondierern, obwohl er eigentlich nicht zur neunköpfigen Verhandlungsrunde der SPD gehört. Kassensturz. Wie eng ist der finanzielle Spielraum für die nächste Bundesregierung? Nicht nur für Friedrich Merz, den mutmaßlichen nächsten Kanzler, eine spannende Frage, von der viel abhängt. Nach etwas weniger als 4 Stunden in großer Runde ist das Treffen am Nachmittag beendet. Der CDU-Vorsitzende Merz muss nach Hamburg zum Wahlkampfabschluss seiner Partei für die Bürgerschaftswahl am Sonntag. Die 3 Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD, Linnemann, Huber und Mirsch, geben gemeinsam eine kurze schriftliche Erklärung raus. Die Sondierungsgespräche hätten in einer offenen und konstruktiven Atmosphäre begonnen, heißt es dort. Kommende Woche soll es in der Runde weitergehen. Einen konkreten Termin nannten die 3 nicht.
Auch wenn das jetzt für so manchen noch etwas nichtssagend klingen mag, man könnte stattdessen auch sagen, das klingt alles irgendwie nüchtern, geordnet, geradezu professionell. Wenig sagen, weil es noch nicht viel zu sagen gibt oder weil es eben noch nicht spruchreif ist. Vielleicht auch mit dem Gedanken daran, dass es in der Ampelkoalition schon mal die eine oder andere undichte Stelle gab. Also eine neue Professionalität nach einem Wahlkampf, in dem so manche Fetzen flogen. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, findet Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier sein Kommentar.
Nun geht es also los. Schneller als gedacht treffen sich die Verhandlerinnen und Verhandler von Union und SPD zu ersten Gesprächen. Sondieren heißt das offiziell. Es ist ein vorsichtiges Rantasten aneinander. Wenn das klappen soll mit dem, was man früher Große Koalition nannte, dann sind diese Tage jetzt ganz besonders wichtig. Denn jetzt zeigt sich, ob man einander vertrauen kann. Der Wahlkampf war hart, teilweise schmutzig, in jedem Fall aber geprägt von persönlichen Herabwürdigungen. Es sind Verletzungen entstanden auf beiden Seiten, bei der Union und der SPD. Aber es nützt ja nichts. Es gibt im Grunde keine andere Möglichkeit, als dass sich Union und SPD einig werden und eine Regierung bilden. So verhasst der Merkel-Ausdruck alternativlos ist, so wahr ist er gerade mit Blick auf das Wahlergebnis. Und so ist es gerade für die kommenden Tage wichtig, möglichst wenig von denen zu hören, die jetzt verhandeln. Möglichst wenig Statements, möglichst keine spitzen Bemerkungen. Jetzt zählt volle Konzentration. Handys ausmachen, bohrende Fragen von Journalisten ignorieren und stattdessen überlegen, was dieses Land jetzt braucht. Nur so kann Vertrauen entstehen, untereinander und bei der Bevölkerung. Es mag ein naiver Gedanke sein, er wird dadurch aber nicht falsch. Zu oft sind in den letzten Jahren Informationen aus vertraulichen Sitzungen rausgegeben worden. Die schnelle Schlagzeile löst offenbar einen großen Reiz aus. Widersteht diesem Reiz, möchte man den Verhandlern zurufen. Durchstechereien sind Gift für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es dürfte kein Zufall sein, dass CDU-Chef Friedrich Merz seine Mitstreiter gerne mal bittet, das Handy nicht mit in die Sitzung zu nehmen oder es zumindest auszuschalten. Gerade aus der Union drangen in den vergangenen Jahren immer wieder interner nach draußen. In einer perfekten Welt würden die Verhandlerinnen und Verhandler Berlin jetzt für ein paar Tage verlassen. Gemeinsam in der Abgeschiedenheit Brandenburgs, am besten ohne Netzempfang, kämen beide Seiten sicherlich schneller zueinander. Vertrauen entsteht langsam und geht schnell wieder kaputt. Und wenn es stimmt, dass es jetzt auf die demokratische Mitte ankommt, dass es vielleicht sowas wie die letzte Chance ist, um ein weiteres Erstarken der Ränder zu verhindern, dann kann der Wunsch nur sein, jetzt möglichst wenig aus den Verhandlungen zu hören. Rote Linien sind den meisten Menschen wahrscheinlich egal. Und eine Schlagzeile heute ist morgen schon wieder vergessen. Miteinander reden ist gut, einander vertrauen ist besser.
Die Meinung von Tom Ostermann. Nur eine Woche nach der Bundestagswahl wählen die Menschen in Hamburg gleich nochmal, und zwar ihre Bürgerschaft. Jetzt wählt der Durchschnittshamburger schon eher anders als der Durchschnittsdeutsche. Aber auch am schönen Hamburg gehen manche Trends nicht ganz vorbei. Und so stehen SPD und Grüne, die gerne wieder zusammen regieren würden, in den Umfragen zusammengerechnet nur noch bei 50%. Das ist ein heftiger Verlust im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020. Jetzt könnte die Hansestadt also doch auf eine Dreierkoalition zusteuern. Die Frage ist, mit wem? Janni Witt zur politischen Ausgangslage in der Hansestadt vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag.
Zufrieden mit dem jetzigen rot-grünen Senat sind 59% der Hamburger und Hamburgerinnen. So die ARD-Vorwahlumfrage von Infratest DIMAP vergangene Woche. Für die SPD wollen 32% der Wählerinnen und Wähler stimmen. So käme die Partei zwar wieder auf den ersten Platz, trotzdem wäre es ihr zweitschlechtestes Hamburger Wahlergebnis der Nachkriegszeit. Kein guter Ausblick nach der katastrophalen Bundestagswahl, weiß auch der erste Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD.
Wenn wir überhaupt eine stabile Koalition bilden können, ist das schon etwas Besonderes. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es für Rot-Grün reicht, dass wir eine Mehrheit bekommen.
Aber aus Sicht des CDU-Spitzenkandidaten Dennis Thering ist es Zeit für einen Umbruch im Hamburger Rathaus.
Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass die CDU so stark ist, dass es für Rot-Grün nicht mehr reicht. Und dann werden wir die Regierungsverantwortung in Hamburg übernehmen.
Ganz so stark ist die CDU noch nicht, liefert sich aber tatsächlich auf den letzten Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen um den zweiten Platz. Dass die CDU gerade bei 17% in der letzten ARD-Vorwahlumfrage liegt, also 1% hinter den Grünen, ist ein Erfolg für Thering. Denn 2020 kam die Partei nur auf 11%. Damals hatten die Grünen ihr Hamburger Rekordergebnis eingefahren, mit fast einem Viertel aller Stimmen. Davon sind sie jetzt mit 18% in der ARD-Umfrage weit entfernt. Trotzdem wünscht sich die Spitzenkandidatin, zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, weiterhin eine Koalition mit der SPD. Schwarz-Grün sei keine Option, sagte sie im NDR-Interview vergangene Woche und hofft auf Stimmzuwachs im Endspurt.
Ja, wir werden alles geben bis zur letzten Minute, um Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, Grüne stark zu machen. Die übergroße Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger wünscht sich eine Fortsetzung einer rot-grünen Regierung.
Unter den kleineren Parteien liegen die Linke und die AfD mit 10% in der Umfrage gleich auf. Die AfD würde damit ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2020 verdoppeln. Abwärts geht es dagegen für die FDP. Die Partei nimmt Kurs auf denselben politischen Eisberg wie 2020, die 5%-Hürde. Nur mit einem Direktmandat hätte sie wohl noch eine Chance, in die Bürgerschaft einzuziehen. Dort verschiebt sich der politische Schwerpunkt wahrscheinlich also nach rechts. Mehr Abgeordnete von der CDU und der AfD, weniger Sozialdemokraten und Grüne. Ob der Senat tatsächlich rot-grün bleibt, entscheidet sich voraussichtlich auf den letzten Metern. Ein Viertel der Wählerinnen und Wähler ist noch unentschieden. Ihre Stimmen könnten in Hamburg diesmal das Zünglein an der Waage sein.
Es ist nicht nur fast Wochenende, es ist auch Monatsende. Und da ist es oft Zeit für Statistiken. Zum Beispiel für die Inflationsrate, die verharrt im Februar bei voraussichtlich 2,3%, sagt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Roman Warschauer erklärt uns, wie die Preise sich genau verändert haben.
Teurer geworden im Vergleich zum Vorjahr sind die Lebensmittelpreise. Auch Dienstleistungen sind teilweise deutlich teurer geworden. Günstiger wurde es hingegen zum Beispiel an der Zapfsäule, also Benzin und Diesel ist günstiger geworden, aber auch Heizenergie wurde im Schnitt günstiger. Und auch Flugtickets waren zuletzt etwas günstiger als noch vor einem Jahr. Mit der Inflationsrate von jetzt 2,3% lag man nur noch relativ knapp über dem ausgegebenen Ziel der Europäischen Zentralbank von etwa 2% Inflation.
Und noch eine Statistik, die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist in diesem Monat zurückgegangen, ganz, ganz leicht. Das sieht man auch daran, dass die Arbeitslosenquote bundesweit unverändert bei 6,4% liegt. 2,99 Millionen Menschen waren im Februar ohne Job gemeldet, 3.000 weniger als im Januar. Und ähnlich sieht der Trend auch im Saarland aus, nur hier ist die Arbeitslosenquote gut 1% höher. Und im selben Atemzug können wir einmal mehr das Thema Fachkräftemangel nennen, denn im Saarland ist nur jede fünfte offene Stelle auch für ungelernte Kräfte ausgeschrieben, sagt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Ja, gut ausgebildete Leute fehlen überall und die Arbeitsmarktexperten sehen das Potenzial, vor allem bei Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Aber aus dem Ausland nach Deutschland kommen und sich wie so ein David direkt dem Goliath gegenüberstellen, der legendären deutschen Bürokratie, das ist nicht so einfach. Und speziell für Frauen, die aus dem Ausland kommen, gibt es ein Netzwerk namens MINET aus Saarbrücken. Da kommen Frauen, die Hilfe brauchen, mit Frauen, die wissen, wie es geht, zusammen. Und wie das genau funktioniert, stellt Sarah Sassou uns vor.
Mein Name ist Ria, ich bin Ukraine.
Die Frauen-Gender-Bibliothek in Saarbrücken. In einem Stuhlkreis sitzt ein gutes Dutzend Frauen zusammen. Einmal im Monat findet hier das offene Treffen von MINET statt. MINET, das steht für Migrantinnen-Netzwerk. Es geht um Austausch. Jede Frau stellt sich kurz vor. Anna und Daria kommen aus der Ukraine. Sie sind ausgebildete Buchhalterinnen und auf Jobsuche in Deutschland. Daneben sitzt Sozialarbeiterin Denise. Sie ist zum ersten Mal bei MINET und möchte einer Migrantin künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen. So wie Margret Biel das seit einem Jahr bei Pearl Apia macht. Die beiden sind heute auch dabei. Pearl ist Anfang 20 und vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Dort hatte die junge Frau aus Ghana im 6. Semester Medizin studiert.
Und wegen des Krieges musste ich nach Saarbrücken oder Deutschland hier angekommen.
Bei MINET fand sie Hilfe und die frühere Betriebswirtin Margret Biel als Mentorin.
Female Empowerment ist mein Herzensthema. Frauen stark machen. Immer und überall. Und gerade mit Migrantinnen, es macht einfach Freude. Schauen, wer sitzt mir da gegenüber? Was ist das für ein Mensch? Wo kommt sie her? Was bringt sie mit? Was hat sie für Träume, für Wünsche?
Hilfe bei der Jobsuche finden migrantische Frauen beispielsweise auch beim Jobcenter. Aber bei MINET geht es um mehr, erklärt die Projektleiterin Evanita.
Unser Programm, es ist im Gleichberechtigung und im Augenhöhe. Und das ist am wichtigsten für die Frauen. Die Frauen, die zu uns kommen, zu MINET kommen, sind Frauen, die Akademikerinnen sind. Und die haben einen Abschluss zum Beispiel im Medizinbereich oder die haben einen Abschluss im Ingenieurwesenbereich. Und jeder bekommt eine passende Mentorin, vielleicht eine Coacherin oder vielleicht eine Frau, die in diesem Bereich berufstätig ist.
Bei Pearl Apia drängte die Zeit. Die Ausländerbehörde verlangte Sprachzertifikate und eine Ausbildungsstelle, denn ihre bisherigen Leistungen im Medizinstudium wurden in Deutschland nicht anerkannt. Margret Biel recherchierte und mit ihrer Hilfe ging es dann bergauf.
Jeden kleinen Erfolg haben wir auch gefeiert. Ja. Und wenn dann Freude reinkommt ins Spiel, dann entwickelt sich eine Eigendynamik und dann geht vieles leichter. Ja. Und dann ist sie einfach auch mutiger geworden und hat sich beworben. Und dann haben wir geübt, wie das ist im Vorstellungsgespräch.
Seitdem MINET 2010 ins Leben gerufen wurde, haben dort mehr als 100 Mentorinnen etwa 150 Frauen unterstützt. Die meisten haben ihr Ziel erreicht, einen Job zu finden, der zu ihnen passt, so wie Pearl.
Und jetzt, ich mache einen Ausbildung als Pflegefachfrau.
Eindrücke vom Netzwerk für Migrantinnen auf Jobsuche, MINET in Saarbrücken. Das Angebot ist übrigens kostenlos. Erst kam das Wasser, dann eine Welle an Hilfsbereitschaft und dann die Bürokratie und ganz viele Zahlen. Auch wenn das Pfingsthochwasser schon eine Weile her ist, das Thema beschäftigt zum einen natürlich noch viele Betroffene, zum anderen immer noch die Politik. Ende des vergangenen Jahres hatte der Landtag in Saarbrücken einen Nachtragshaushalt in Höhe von 33 Millionen Euro beschlossen, um Betroffenen zu helfen. Und jetzt ist klar, wie das Geld aufgeteilt werden soll. Kurz gesagt, die Landkreise bekommen mehr Geld. Einzelheiten von Denise Friemann.
Durch das Pfingsthochwasser ist ein Schaden von insgesamt rund 46 Millionen Euro in den saarländischen Städten und Gemeinden entstanden. Laut Innenministerium berechnet sich die Höhe der Unterstützungsleistungen, die jetzt ausgezahlt werden sollen, aus den jeweiligen Anteilen der einzelnen Kommunen an der Gesamtschadenssumme. Nach Landkreisen aufgeteilt erhalten die Kommunen jeweils zwischen 2 und 9,8 Millionen Euro. Den Kommunen im Regionalverband Saarbrücken steht nach der Rechnung des Innenministeriums am meisten Geld zu, nämlich rund 9,76 Millionen Euro. Die Kommunen im Landkreis Merzig-Wadern erhalten mit rund 2 Millionen Euro die wenigsten Zuwendungen. Das Geld soll laut Innenminister Joost von der SPD pauschal und ohne Antragsstellung ausgezahlt werden. Die Städte und Gemeinden könnten es dann für den Wiederaufbau der Infrastruktur und zur Beseitigung von Schäden verwenden. Außerdem kündigte Joost an, dass dieses Jahr auch noch 5 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen, also zweckgebundene Mittel für einzelne Wiederaufbaumaßnahmen, ausgezahlt werden sollen. Wann, ist aber noch nicht klar.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Warum eine USA-Reise weißer, rechtsgerichteter Lobbyisten, deren Heimatland Südafrika, spaltet? Das ist gleich unser Thema nach den Nachrichten im Überblick mit Peter Weizmann.
Das US-Softwareunternehmen Microsoft schließt seinen Online-Telefoniedienst Skype. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Skype ab Mai 2025 nicht mehr verfügbar sein. Die Nutzer werden aufgefordert, auf die Plattform Teams umzusteigen. Microsoft hatte Skype 2011 für 8,5 Milliarden Dollar gekauft. Die Plattform galt Anfang der 2000er Jahre als Inbegriff für Videotelefonie, bevor andere Dienste wie etwa Zoom und Teams auf den Markt kamen. Russland hat die Entsendung eines neuen Botschafters in die USA angekündigt. Wie das russische Außenministerium mitteilte, soll der Diplomat Alexander Dadschiew den Posten übernehmen. Das ist das Ergebnis von Gesprächen russischer und US-Diplomaten in Istanbul über die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Russland hat den USA dabei außerdem vorgeschlagen, wieder direkte Flugverbindungen zwischen beiden Ländern aufzunehmen. Diese seien notwendig für die Gesundung der Beziehungen beider Länder. Viele westliche Länder hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 die Flugverbindungen mit Russland eingestellt. Der parteilose Losheimer Bürgermeister Hart hat angekündigt, einen Mediator im Streit mit dem Gemeinderat einzusetzen. Hart sagte dem SR, er könne sich vorstellen, dass ein Vertreter des Städte- und Gemeindetages die Aufgabe übernimmt. Den Vorschlag zur Mediation hatten zuvor die Ratsfraktionen von CDU, SPD und Grün Alternativer Liste gemacht. Sie hatten in der jüngsten Gemeinderatssitzung Hart zum Rücktritt aufgefordert, wollten sich nun aber einer gütlichen Einigung nicht verschließen. Die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer haben bei der WM in Norwegen die Silbermedaille gewonnen. Julian Schmid, Jenny Novak, Nathalie Armbruster und Vinzenz Geiger mussten sich nur den überlegenen Norwegern geschlagen geben. Bronze holte Österreich. Zuvor hatte Skispringerin Selina Freitag Silber im Einzelwettkampf von der Normalschanze gewonnen.
In Südafrika sorgen gerade zwei rechtsgerichtete Organisationen für Schlagzeilen, die sich für die Interessen der Weißen im Land stark machen. Die haben nämlich eine Delegation in die USA geschickt, um dort bei Gesprächen mit den Republikanern über die angebliche Diskriminierung der weißen Bevölkerung in Südafrika zu sprechen. Die Nerven dort in Südafrika liegen sowieso schon etwas blank, seit die Trump-Regierung in den USA sämtliche Hilfszahlungen für Südafrika auf Eis gelegt hat. Mit der Begründung, weiße Menschen wären in Südafrika Rassismus ausgesetzt. In weiten Teilen des Landes in Südafrika werden jetzt sogar Forderungen laut, die eben angesprochene Delegation bei ihrer Rückkehr aus den USA wegen Landesverrats festzunehmen. Aus Johannesburg berichtet Stefan Überbach.
Ich bin zutiefst enttäuscht, dass AfriForum der Regierung Südafrikas zuvorgekommen ist, um mit Präsident Trump in Kontakt zu treten. Wir befürchten, dass verschiedene Stimmen widersprüchliche Informationen liefern. Das würde unseren Bemühungen schaden, das Verhältnis zwischen Südafrika und den USA zu verbessern. Neil Diamond von der Südafrikanischen Handelskammer in den USA. Die Washington-Reise der weißen Lobbyverbände AfriForum und Solidarity sorgt also nicht nur am Kap für Ärger. Die Sorge ist groß, dass die rechts- und wie viele glauben auch rückwärts gerichteten Populisten die Gunst der Stunde nutzen wollen, um weiter Öl ins Feuer zu gießen. Schließlich hat Donald Trump Südafrikas Regierung gerade erst vorgeworfen, weißen Grundbesitzern ihr Land wegzunehmen, Morde an weißen Farmern zu dulden und die Rechte der weißen Minderheit zu beschneiden. Vorwürfe, die AfriForum und Solidarity schon lange erheben und die jetzt womöglich verstärkt durch Trump-Berater Elon Musk das Ohr des US-Präsidenten erreicht haben. Unsere Aufgabe hier ist es, für unser Südafrika und sein Volk zu kämpfen und für die Afrikaner. AfriForum-Chef Kali Kriel. Afrikaner nennen sich die Nachkommen der niederländischen Siedler, die auch als Buren bezeichnet werden. In Washington hatten Kriel und seine Mitstreiter politische Gespräche geführt und dabei angeblich viel Unterstützung erfahren. Und in der Tat, in einem Brief ans Weiße Haus bezeichnen 4 republikanische Kongressabgeordnete Südafrikas Regierung als Gangsterregime, das schwere Menschenrechtsverletzungen begeht, und verlangen, dem Land alle Zollvergünstigungen im Handel mit den USA zu streichen. Sie verfolgen schon seit Jahren, was in Südafrika passiert. Sie haben uns sogar eine Liste gegeben mit den Problemen, die Sie sehen. Dass Lobbyverbände im Ausland um Hilfe bitten, sorgt in weiten Teilen Südafrikas für Empörung. Forderungen werden laut, die Delegation nach ihrer Rückkehr wegen Landesverrats vor Gericht zu stellen, wofür nach Ansicht von Experten allerdings die Rechtsgrundlage fehlt. Melissa Stein, Professorin an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg, sieht im Vorgehen von AfriForum eine klare Strategie. Sie sagte dem Nachrichtenkanal ENCA, die weißen Populisten würden sich als bedroht und schikaniert darstellen, um Mitleid zu erzeugen und ihren Anspruch auf eine Sonderrolle zu untermauern.
As black people advance towards equality.
Je weiter die Gleichberechtigung der Schwarzen voranschreitet, desto größer wird die Empörung der Weißen, die Gleichheit als unrechtmäßiges Ende ihrer Vorzugsbehandlung erleben. Rückendeckung bekommen die weißen Lobbyisten von der Rechtsaußenpartei Freedom Front Plus, die der großen südafrikanischen Regierungskoalition unter Führung des ANC angehört. Präsident Cyril Ramaphosa wirft Kali Kriel und Co. dagegen vor, das Land zu spalten.
Already what they are doing has spawned divisions.
Kumbutsu Ntshavheni, Ministerin im Präsidialamt, hat für AfriForum und Solidarity nur eine Botschaft, nämlich: Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn Sie Südafrika und das, was die Regierung tut, um die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit zu beseitigen, nicht mögen, dann sollten Sie das Angebot von Präsident Trump annehmen, in die USA ziehen und aufhören, Lügen zu verbreiten. Südafrika verlassen wollen die Lobbyisten von AfriForum und Solidarity aber nicht, sondern, wie sie sagen, das Land von innen verändern. Gerne auch mit der Hilfe von außen, nämlich mit der Hilfe von Donald Trump.
Stefan Überbach hat aus Südafrika berichtet. Und währenddessen geht es in den USA gerade um das Schicksal der Ukraine, deren Präsident Zelensky ist in Washington zu Gast. Vor knapp einer halben Stunde hat US-Präsident Trump ihn im Weißen Haus empfangen. Bei dem Treffen soll es um einen Deal gehen, der grob gesagt so aussieht: Rohstoffe, sogenannte seltene Erden aus der Ukraine für die USA, quasi als Bezahlung für die militärische Unterstützung, die die USA der Ukraine schon zur Verfügung gestellt haben. So, ganz grob gesagt, hieß es im Vorfeld. Sprechen wir drüber mit Julia Kastein aus dem ARD-Studio in Washington. Wie gesagt, vor einer halben Stunde ungefähr hat das Treffen begonnen. Hat man schon irgendwas aus dem Drumherum gehört?
Also wir konnten sehen, wie Donald Trump Volodymyr Zelensky begrüßt hat vor dem Weißen Haus. Sie haben sich freundlich die Hände geschüttelt. Donald Trump hat die Hand, die Faust geballt und dann sind sie auch schon verschwunden. Inzwischen sitzen sie eben beisammen und beantworten momentan auch wohl einige Reporterfragen. Das dringt allerdings immer etwas mit Zeitverzögerung dann nach außen. Ich sitze jetzt da natürlich nicht dabei, ich rede ja mit Ihnen. Insofern muss ich Sie da vertrösten. Wir haben jetzt also substanziell noch nichts gehört von der Unterredung. Eine Pressekonferenz ist auch erst für den späteren Abend deutscher Zeit geplant, gegen 19 Uhr.
Aber Sie haben sich immerhin schon mal die Hand gegeben zu dem Verhältnis der beiden. Kommen wir gleich nochmal.
Das ist das Mindeste.
Ja. Es gab im Vorfeld ja viel hin und her. Es gab einen Entwurf, den Zelensky abgelehnt hat. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass das heute nur so ein formelles Treffen für zwei Unterschriften ist?
Also ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass vor allem für Volodymyr Zelensky, aber auch für Donald Trump dieses Zusammenkommen ein Etappensieg ist. Mehr noch für Zelensky, weil er tatsächlich es schafft, mit Donald Trump ins Gespräch zu kommen, bevor der direkt mit Wladimir Putin spricht und womöglich wirklich an der Ukraine komplett vorbei da irgendeinen Friedensdeal schmiedet. Und Donald Trump profitiert, weil er einen Deal, was auch immer da drin steht und wie vage der auch sein mag, vorweisen kann, seinen Anhängern und sagen kann, seht her, ich habe wieder eine weitere große Ungerechtigkeit bereinigt, weil wir jetzt nicht nur Milliarden ausgeben für einen Krieg, sondern auch was dafür zurückkommt. Natürlich ist das eine maßlose Übertreibung und dieser Deal ist eigentlich nur eine Absichtserklärung, aber trotzdem ist es wirklich für beide Seiten schon ein Sieg, dass sie überhaupt zusammenkommen und da was unterschreiben können.
Das ist jetzt das erste Mal, dass Zelensky den US-Präsidenten persönlich trifft, seit dieser ihn vor gut einer Woche einen Diktator ohne Wahlen genannt hat, in Anspielung darauf, dass es während des Kriegs in der Ukraine keine Wahlen gibt, was aber dort eben nun mal so in der Verfassung steht. Gestern dann konnte Trump sich auf Nachfrage angeblich nicht mehr an diesen Kommentar mit dem Diktator erinnern. Wie deuten Sie das?
Also ich glaube, er hat dann noch nachgeschoben, ach, das soll ich gesagt haben, das glaube ich gar nicht. Nächste Frage. Also er hat es beiseite gewischt und ich glaube, das ist der Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm klar war, was er mit dieser Äußerung über Zelensky ausgelöst hat, vor allen Dingen in der Ukraine selbst und auch in Russland. Da bin ich mir nicht ganz klar, ob er ihm gewahr ist, was das für Wirkungen hat. Wie ernst es jetzt zu nehmen ist, dass er das nicht mehr wissen will, wage ich auch zu bezweifeln. Er hat es ja auf jeden Fall auch nicht zurückgenommen. Ich denke, bei nächster Gelegenheit wird er wieder irgendwas in der Richtung sagen, wenn er das Gefühl hat, das ist zielführend für ihn. Also das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern ist einfach schwierig. Das ist es schon seit Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren, für das er ein Stück weit auch Zelensky mitverantwortlich macht. Würde jetzt zu weit führen, dann nochmal in die Historie abzutauchen. Aber da ging es los mit den Schwierigkeiten. Und bis heute macht er tatsächlich ja Zelensky maßgeblich verantwortlich für das lange Andauern dieses Krieges in der Ukraine.
Wie unverrückbar sind denn die US-Positionen, insbesondere was die Rückgabe von russisch annektiertem Territorium an die Ukraine angeht? Da hatte die Regierung in Washington sich ja zuletzt sehr russlandfreundlich gegeben, aber so als selbsternannter Dealmaker müsste Trump doch eigentlich sagen, man kann über alles reden.
Also wie genau sich Donald Trump einen Friedensabschluss vorstellt mit Putin, das kann ich Ihnen leider nicht verraten. Zu wie viel Zugeständnissen er da bereit ist oder wie viele Zugeständnisse er eben auch der ukrainischen Seite abverlangen wird, das ist alles noch mit sehr, sehr vielen großen Fragezeichen verbunden. Ich finde, fast noch wichtiger ist ja die Frage, wie will er denn sicherstellen, dass ein wie auch immer gearteter Deal von Putin auch eingehalten wird. Und da hat er ja eben nochmal bekräftigt, er würde dem russischen Präsidenten vertrauen. Er ist also der Meinung, man braucht gar keine Sicherheitsgarantien. Auch Macron, der französische Präsident, und Keir Starmer, der britische Premier, haben sich da ja quasi die Zähne ausgebissen in Washington diese Woche. Auch die wollten ja Sicherheitsgarantien für die europäischen Friedenstruppen, falls es die jemals geben sollte, um einen Frieden in der Ukraine zu garantieren. Da sollten die Amerikaner dann nach Wunsch der Briten und Franzosen jedenfalls aus zweiter Hilfe quasi Schützenhilfe leisten. Auch dafür ist Donald Trump zum jetzigen Standpunkt jedenfalls nicht bereit. Also all das ist noch wahnsinnig vage, genauso wie das Rohstoffabkommen, das die beiden heute im Weißen Haus unterzeichnen werden.
Die Einschätzung von Julia Kastein in Washington. Vielen Dank und wir werden das Thema natürlich weiter beobachten und schauen jetzt zum Ende der Sendung um 17.59 Uhr noch ganz kurz aufs Wetter im Saarland. Am Abend gibt es noch ein paar einzelne Schauer. Auch in der Nacht sind noch ein paar Tropfen möglich. +1 bis -2 Grad sind die Werte in der Nacht. Morgen da trocken, zuerst aber noch Wolken und auch etwas Nebel unterwegs. Später lösen die sich dann immer mehr auf und von Süden bekommen wir mehr und mehr Sonne. Dazu 5 Grad die Temperaturen maximal im Hochwald und bis zu 8 Grad an Saar und Mosel. Und den Sonntag verrate ich Ihnen auch noch. Der wird nämlich relativ schön und macht seinem Namen alle Ehre, freundlich und mild mit bis zu 11 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende mit uns.